Und wir sind zurück hier in der zweiten Stunde vom Lokalmagazin und wir haben heute gleich drei Gäste oder GästInnen, ja, haben wir heute gleich drei, ein Dreierpack da, ein Trio. Ja, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, wer seid ihr?
Hi, ich bin Janneke und ich bin Dramaturgin am jungen LTT.
Ich bin Laura Guhl, genau, wir sind hier das DramaturgInnen-Dreierpack heute und ich bin Dramaturgin im Abendspielplan am Landestheater.
Hallo, ich bin der Tom und ich bin auch Dramaturg am LTT im Abendspielplan.
Ja, herzlich willkommen, ja toll. Ich hatte mir nämlich im Vorab, stand da nämlich nur dran, Dramaturgin Laura Guhl und Co. Jetzt wissen wir auch, was dieses und Co. bedeutet, ja. Also nochmal herzlich willkommen an euch alle drei und wir freuen uns, dass ihr da seid. Ihr seid da, weil das LTT jetzt in die neue Spielzeit geht, nicht wahr?
Schon gegangen ist.
Oder schon gegangen ist, ja.
Ganz genau, die erste Premierenrunde haben wir schon hinter uns.
Wie ist es bisher gelaufen? Gut?
Ich bin sehr zufrieden. Es ist fantastisch gelaufen eigentlich, ja.
Ich finde auch, wir hatten ein sehr schönes Eröffnungswochenende mit sehr unterschiedlichen, aber ich finde zwei wirklich sehr gelungenen Inszenierungen, über die wir gleich gerne noch sprechen können. Und wir merken auch langsam am Theater, dass das Publikum zurückkommt. Das war ja jetzt über den Sommer wirklich ein bisschen kritisch nach Corona. Genau, da spielen bestimmt viele Gründe eine Rolle, aber wir merken, dass jetzt langsam wieder die Leute auch Lust haben und genau unser Publikum schönerweise wieder zurückkommt.
Das ist natürlich schön. Wir reden auch später nochmal genauer über die Stücke, die noch kommen werden sozusagen. Ich würde sagen, wir starten mal ganz allgemein nochmal rein mit dem Thema Theater oder auch der Begriff DramaturgInnen. Vielleicht für die Leute, die sich da nichts genau drunter vorstellen können. Was macht ihr denn jetzt genau im LTT sozusagen?
Ja, das ist immer die große Frage, um die man auf gar keinen Fall herumkippt und die natürlich auch, glaube ich, für uns, also finde ich, immer spannend ist, weil der Beruf sehr breit gefächert sein kann und eigentlich auch einspringt, wo gerade die Situation steht. Also ich würde sagen, DramaturgInnen, wir sind damit beschäftigt, erstmal über das Gesamtkonzept mit nachzudenken, also darüber nachzudenken, was überhaupt gespielt werden soll, welchen Spielplan wir zeigen wollen, welche KünstlerInnen bei uns arbeiten, wie die SchauspielerInnen da am besten mitarbeiten, in welchen Rollen sie am besten spielen könnten. Wollt ihr direkt weitermachen? Oder?
Ja, also genau, es gibt vielleicht so drei große Bereiche. Der eine ist der, den Janneke gerade vorgestellt hat, dass wir eben Teil der künstlerischen Leitung des Theaters sind, Stücke aussuchen, Regieteams aussuchen, SchauspielerInnen besetzen. Das ist vielleicht so der künstlerische Teil. Dann haben wir den Teil, der heißt Produktionsdramaturgie. Das bedeutet, wir sind einer einzelnen Produktion zugeordnet. Also wir machen jetzt zum Beispiel Goethes Faust. Und dann sind wir mit dem Regieteam dafür zuständig, zu entscheiden, warum erzählen wir das Stück? Was ist überhaupt noch interessant an diesem Stück? Was ist vielleicht eine Fragestellung, die uns interessiert? Und dann, wir sind alle GeisteswissenschaftlerInnen und genau haben eben auch einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, wir arbeiten dann auch speziell mit dem Text, also gucken, um diese Frage zu bearbeiten, welche Texte brauchen wir von diesem mega langen Stück dafür und welche nicht. Und dann macht man halt eine Textfassung, weil man diese Texte eigentlich nie in der ganzen Länge spielt. Im DramaturgInnen-Jargon heißt es dann immer ungestrichen oder gestrichen. Das heißt, wir streichen Texte weg und erstellen dann eben die Textfassung. Das ist der Teil Produktionsdramaturgie. Und dann gibt es noch diesen dritten großen Teil Vermittlung. Vielleicht willst du den dann vorstellen?
Ja, also all das, was Laura eben auch erwähnt hat, was wir so in eine Produktion hineintragen, zum Beispiel tragen wir nach der Produktion auch hinaus ans Publikum, sprich wir schreiben Programmhefte, wir halten Einführungen, wir sind generell genau für die Vermittlung nach außen dann auch nochmal zuständig. Ne? Wenn es Sonderveranstaltungen gibt, sind wir da meist beteiligt in der einen oder anderen Form, genau, um all das, was wir so an Input in die Produktion reintragen, auch wieder nach außen zu bringen.
Das heißt, ihr habt ja ganz viele verschiedene Aufgaben sozusagen. Macht ihr irgendwas davon am liebsten?
Oh, das kann ich ganz schwer sagen, ne?
Ist bestimmt auch bei jedem unterschiedlich. Also ich mache schon sehr gerne Produktionsdramaturgie. Also ich bin schon gerne eben Teil von diesem Regieteam und bin auch gerne auf Proben. Ein Teil von dieser sogenannten Produktionsdramaturgie ist eben auch, dass man den Probenprozess feedbackt. Also guckt vielleicht auch schon mal 3 Wochen vor der Premiere, was erzählt sich nicht, wo wollen wir vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das ist ein Teil, den ich sehr gerne mag. Die Arbeit am Text mag ich persönlich auch sehr gerne. Also diese Fassung erstellen, mag ich sehr gerne. Na, und dann mag ich auch tatsächlich diese Form von Beruf, dass man ein bisschen alles macht. Also, dass man halt einen Teil Organisation hat, dass man einen Teil inhaltliche Arbeit hat, dass man im Kontakt mit dem Publikum ist. Also diese Vielfältigkeit, die Jannika angesprochen hat, ist dann schon auch was, was ich sehr mag.
Sonst noch? Okay. Na, ist ja schön, also dass diese Vielfältigkeit gerade das, was ist, was euch gefällt, dann seid ihr, glaube ich, auch da richtig. Wie lange macht ihr das denn eigentlich schon?
Also ich bin jetzt tatsächlich relativ neu dabei. Ich bin jetzt eine Spielzeit am jungen LTT und komme auch tatsächlich direkt aus dem Studium, aus dem Master, genau. Und ich habe jetzt die Freude, das zweite Jahr am LTT, also direkt am jungen LTT zu sein und somit schon mal eben eine Runde mitbekommen zu haben, schon mal ein bisschen mehr zu wissen, was genau wie läuft und auf mich zukommt und wie auch das Timing ist, also weil diese Prozesse ja schon ja sehr komplex sind einfach und genau.
Hier spricht Laura, ich weiß gar nicht, müssen wir es mal dazu sagen, ich bin jetzt das fünfte Jahr tatsächlich schon am Landestheater. Also ich habe 2018 am LTT angefangen als Dramaturgin und war davor Assistentin in Heidelberg in der Schauspieldramaturgie. Also das ist genau auch einer der möglichen Wege, eben, dass man nach seinem Studium, ich habe auch direkt Dramaturgie studiert in München und habe dann eben als Assistentin in der Schauspieldramaturgie 2 Jahre gearbeitet und habe dann hier zum LTT gewechselt.
Genau, ich habe eigentlich einen bisschen anderen Weg eingestiegen. Ich habe Philosophie studiert und bin dann gleich auch Dramaturg geworden in Memmingen erstmal und habe dort 3 Jahre gemacht und bin jetzt im zweiten Jahr hier in Tübingen.
Also das heißt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Wege sozusagen ins LTT. Und vielleicht könnt ihr auch noch sagen, wo kommt da bei euch so die Leidenschaft fürs Theater oder für die Dramaturgie her?
Also ich kann bei mir sagen, dass das schon, es gab sowas wie Urknallerlebnisse wirklich in der Schulzeit, ne, mit dem Deutschunterricht ins Theater gegangen zu sein in München und auf einmal gemerkt zu haben, dass irgendwie Theater doch nicht nur der Ort ist, an dem man irgendwie langweilige Klassiker reklamiert, sondern dass das irgendwie ein sehr lebendiger, spannender Ort ist, an dem in einem ästhetischen Raum sehr viel verhandelt wird, was einem selber auch als Schüler schon angeht. Das war wirklich so ein Urknallerlebnis, ja.
Bei mir kommt es, glaube ich, ja, es kommt ja immer so von unterschiedlichen Seiten, warum man dann so eine Lebensentscheidung irgendwie trifft, wie eine Berufswahl. Und ich glaube auch, das war zum einen Theater gucken. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe da am Theater halt ein paar Inszenierungen, wo ich gesehen habe, boah, ich kann irgendwie, wenn ich in diesem Raum sitze, eine Erfahrung machen, die ich irgendwie an keinem anderen Ort in meinem Leben mache. Wenn ich irgendwie mit diesen SchauspielerInnen oder dieser Arbeit sozusagen beiwohne, dann kommen da für mich Sachen zusammen, genau, wo ich denke, ich kann auf einer irgendwie Verstandesebene und auf einer Gefühlsebene ergibt sich da halt für mich eine Erfahrung, die ich sonst einfach nirgendwo sonst mache. Und dann ist natürlich aber auch das Soziale, glaube ich, bei mir eine total wichtige Sache gewesen. Also ich war selber auch in einem Jugendclub, in einem Kulturzentrum, wo ich Theater gespielt habe und immer das Gefühl hatte, mit den Leuten komme ich irgendwie einfach viel besser klar als vielleicht mit den Leuten, die in meiner Klasse sind oder die mir sonst in meinem Umfeld begegnen. Und es ist auch ein Miteinander, was mich irgendwie sehr befriedigt und inspiriert. Und ich glaube, das waren so wahrscheinlich die beiden Hauptachsen, warum ich mich entschieden habe, Theater zu machen.
Ja, ich glaube, bei mir kommt es auch aus einem prinzipiellen Interesse und Faszination an Theater und auch tatsächlich seit Schulzeiten. Also wenn man in der Schule schon selber Theater spielen kann, ich habe dann während der Schule und auch während des Studiums auch viel am Theater einerseits gearbeitet als Assistentin bei Projekten oder in ganz verschiedenen Rollen oder auch in einer Art Jugendclub selber auf der Bühne zu stehen. Also ich glaube, und hatte aber immer schon diese Faszination für die Dramaturgie, wahrscheinlich auch einfach durch gewisse Rollenvorbilder, wenn ich gesehen habe, das finde ich super spannend, wie die Dramaturginnen zum Beispiel am Theater Freiburg, wo ich eben assistiert habe, gearbeitet haben, was die für eine Rolle eingenommen haben. Also ich glaube, es kommt durch das Ausprobieren der verschiedenen Rollen am Theater. Also in unserem Studium durften wir dann auch zum Beispiel Licht- und Tontechnik kennenlernen oder man steht irgendwann selbst auf der Bühne, man ist mal für den Text verantwortlich. Also da erstmal so rauszufinden, in welcher Rolle passe ich da eigentlich ins Theater. Und das war aber das, wo es so schon irgendwie lange drauf rausgelaufen ist.
Also das heißt, Theater erstmal ja, und dann war noch die Frage, was genau sozusagen. Weil ich glaube, das sind ja wahrscheinlich schon unterschiedliche Welten, ob du jetzt eher schauspielerisch tätig bist oder ist ja auch wie beim Film, vor der Kamera, hinter der Kamera und so weiter. Aber ihr habt ja auch in Vorerfahrung dann auch schon mal so einen Geschauspieler. Dann weiß man auch, wie die andere Seite sozusagen funktioniert.
Also ich würde sagen, bei mir nur in sehr, sehr geringem Maße. Also das war dann quasi noch auf einer nicht professionellen Ebene, als Schülerin auf der Bühne zu stehen. Und die SchauspielerInnen haben natürlich eine professionelle Ausbildung und dann nochmal eine ganz andere Expertise.
Ja, und jetzt seid ihr hier, ihr seid im LTT, aber arbeitet ihr denn dort auch zusammen? Seht ihr euch da oft?
Absolut, klar. Laura und ich, wir sind auch Büropartner, also klar, man läuft sich natürlich sehr viel, oft über den Weg, ne, oder arbeitet zusammen.
Und direkt arbeiten wir natürlich zusammen beim Spielplan, also wenn wir entscheiden, welche Stücke wollen wir nächste oder übernächste Spielzeit spielen, welche Themen finden wir interessant, das ist natürlich eine ganz konkrete Zusammenarbeit, aber dann gibt es eben auch ganz viel Alltagssachen, wo man sich einfach austauscht und sagt, wie findest du das oder hast du dazu noch einen Gedanken oder ich habe dazu einen spannenden Text gelesen, das ist dann oder auch organisatorische Sachen, ganz profaner Natur natürlich, aber genau, wir sehen uns täglich und sprechen uns auch täglich.
Das stimmt, absolut. Und klar, das Kommunikative ist ja schon auch ein sehr schöner Aspekt dieser Arbeit, also gerade was Laura auch meinte, ne? Also der Prozess, in dem, ne, in einer Aushandlung auch so ein Spielplan entsteht, ist natürlich auch das sehr, sehr Befriedigendes, ne? Also sich zu überlegen, was sind denn relevante Themen, die verhandelt werden müssen, was kann man dafür spielen oder andersrum, man hat dieses oder jenes Stück gefunden, würde das dann passen? Also das ist natürlich ein sehr schöner und sehr kommunikativer Prozess, ne? Ein sehr gemeinschaftlicher Prozess.
Und apropos täglich, ihr habt ja schon so ein bisschen ja erzählt, wie das Ganze bei euch läuft, was ihr macht und so. Kann man so den typischen Arbeitsalltag im LTT beschreiben oder gibt es den so gar nicht?
Also der ist eigentlich, würde ich sagen, also es gibt schon typische Abläufe, die aber immer ein bisschen variieren. Also je nachdem, ob man, dadurch, dass wir als DramaturgInnen nicht auf jeder Probe sind, ist das natürlich ein ganz großer Unterschied, ob ich zur Probe gehe oder nicht. Aber wir können sagen, unsere Arbeitstage starten auf alle Fälle meistens so zwischen 9 und 10. Um 10 fangen nämlich immer die Proben an am LTT und dann entscheiden wir halt, oder genau, es gibt dann halt Phasen, wo man sagt, okay, ich gehe zur Probe, um da halt zu gucken, was passiert und gegebenenfalls zu feedbacken, dann geht die Probe bis 14 Uhr, dann gehen wir Mittagessen, manchmal auch mit den Regieteams, um dann Essen und Gespräch gleich zu verbinden, und nachmittags gibt es dann auch eben Büroarbeit, wenn wir die nicht auch vormittags schon gemacht haben, und dann fortsetzen, da macht man dann ganz genau die üblichen E-Mails, Beantwortung, Telefonate, oder wir haben eben Dramaturgiesitzungen zum Beispiel. Und abends geht man dann entweder nochmal zur Probe, weil die Proben sind zweigeteilt. Das heißt, es gibt dann noch einen Abendprobenblock von 18 bis 22 Uhr. Wenn man Endproben hat, also wenn es auf die Premiere zugeht, dann gibt es danach noch Kritik. Das heißt, dann ist man so bis Mitternacht oder so im Theater. Es gibt aber auch Tage, wo ich sage, ich gehe mir eine Vorstellung in Ringsburg angucken zum Beispiel, um vielleicht da eine neue Regisseurin, einen neuen Regisseur zu scouten. Dann setze ich mich natürlich mittags in Zug oder genau, das sind so die Varianzen. Aber üblicherweise würde ich sagen, starten wir um 10 und dann gucken wir, was passiert.
Wie vereint man das denn mit der Freizeitplanung?
Ich meine, klar, das sind andere zeitliche Abläufe. Man ist irgendwie, man muss flexibler, glaube ich, sein. Also wirklich Freizeitgestaltung und diesen Beruf irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ja, ich kann das jetzt gar nicht so genau benennen. Also auch das spielt sich irgendwie ein. Ne?
Also ich würde sagen, es gibt halt Phasen, wo man sehr viel arbeitet und Phasen, wo man dafür weniger arbeitet. Also wir schreiben alle aktuell noch keine Stunden auf. Das ist immer auch eine Diskussion. Bei uns gibt es sowas wie Überstunden sozusagen nicht. Und wir sind dafür arbeiten wir aber relativ selbstständig und können auch ein bisschen gucken, jetzt haben wir vielleicht 2 Wochen wirklich sehr viel gearbeitet und waren sehr viel im Theater, und dafür sind wir dann mal 3 Tage vielleicht unser Privatleben pflegen oder genau, machen vielleicht vielleicht mal einen Ausflug irgendwo anders hin. Da sind wir einigermaßen flexibel in unserer Zeiteinteilung sozusagen. Und ich würde für mich auch sagen, das gleicht sich dann schon übers Jahr gesehen irgendwie aus. Phasen von extremer Arbeitsintensität und Phasen, wo man vielleicht auch dann eher mal einen Nachmittag zu Hause sein kann und Stücke lesen kann.
Ja, wir haben auch vorher kurz über neue Spielzeit gesprochen und könnt ihr mehr davon erzählen?
Na klar. wollen wir vielleicht chronologisch starten? Also die erste Premiere der Spielzeit war eigentlich Ökozid.
Ganz genau. Eine Produktion, die ich betreut habe als Dramaturg. Das ist die Adaption eines Films von Andres Feil, eines ID-Films, der basierend auf wissenschaftlichen Studien, auf dokumentarischem Material ein fiktives Zukunftsszenario entwirft, nämlich wir befinden uns im Jahr 2034, die Folgen der Klimakatastrophe werden immer stärker spürbar, da verklagen 31 Staaten des sogenannten globalen Südens die Bundesrepublik, davor lautet, nicht genug gegen den Klimawandel getan zu haben, wenn nicht sogar aktiv Klimaschutzmaßnahmen sabotiert zu haben. Genau, und Andres Feil interessiert sich natürlich in dieser Form der Gerichtsverhandlung sehr stark dafür, ne, so ein Feuerwerk der Argumente zu entfachen. Also etwas wie diese Klimakatastrophe multiperspektivisch zu betrachten, Schuldfragen zu stellen. Genau, und so entsteht hoffentlich, ich würde sagen auf jeden Fall, ein doch sehr spannender Gerichtsthriller.
Okay, und wir haben den Spielplan durchgeblättert und finde auch ein paar andere Theaterstücke ganz interessant, zum Beispiel die drei Räuber für die Kinder. Und es ist auf einem Bilderbuch basiert, oder?
Ja, genau. Das ist sehr spannend. Wir sind auch gerade in einem sehr guten Moment. Und zwar haben wir in der kommenden Woche am Samstag Premiere, am 12.11. schon. Und jetzt haben wir seit einigen Wochen auf Probebühnen geprobt und hatten jetzt gerade die erste Woche, wo wir tatsächlich auf der Bühne sind, im großen Saal. Das ist immer ein sehr spannender Moment, wenn alles dazukommt mit Licht und Ton und so weiter. Genau, die drei Räuber ist nach einem Kinderbuch von Tommy Ungerer. Das ist schon 1961 rausgekommen und es gibt seitdem aber weiterhin immer Interesse an diesem Stoff und auch zahlreiche Bearbeitungen. Also es ist zum Beispiel 2007 auch ein Film erschienen, wo die Geschichte nochmal weiter auserzählt wird, mehr Figuren dazukommen und bei uns gibt es eben auch relativ viele Figuren auf der Bühne. Es geht um Tiffany, ein kleines Mädchen, das gerade ihre Eltern verloren hat. Also damit startet tatsächlich die Geschichte relativ düster oder genau auch emotional. Und dieses Waisenkind soll ins Waisenhaus gebracht werden, möchte da aber gar nicht hin. Und schafft es, drei Räuber zu überzeugen, sie zu entführen. Weil sie nämlich das Märchen erzählt, sie hätte einen reichen Vater, der dann Lösegold zahlen würde. Und das ist quasi ihre Strategie, um diesem Schicksal zu entkommen, das dieses System ihr zuschreibt. Und sie freundet sich mit diesen drei Räubern an und hat auch eine spannende Zeit in dieser Höhle. Und die drei Räuber können tatsächlich auch einiges von diesem Kind lernen oder überhaupt mal darüber nachdenken, in welcher Rolle sie sich eigentlich befinden und wie sie dazu gekommen sind, Räuber zu werden. Ich würde sagen, es sind sehr schillernde Räuber, also es gibt sehr gefährliche Momente, in denen sie ihr Räuberdasein sehr ausleben. Man merkt aber durchaus auch, dass die Räuber auch ein Herz haben. Und tatsächlich gibt es dann aber einen Moment, wo die drei Räuber herausfinden, dass sie angelogen wurden, also dass Tiffany eben ein Waisenkind ist und dass sie dieses Lösegold niemals sehen werden, was dann zu einem Konflikt führt und auch zu einer Enttäuschung der drei Räuber, die Tiffany aus ihrer Höhle werfen. Und ich will natürlich jetzt noch nicht alles verraten. Es gibt noch einige Figuren mehr, die sich dann alle miteinander auseinandersetzen und ja, die Frage ist natürlich, ob Tiffany diesem Schicksal entgehen kann und wie die Kinder sich vielleicht, welche Strategien die Kinder sonst noch finden können, um sich vor einer Erwachsenenwelt und spezifisch vor dieser sehr bösen Waisenhausleiterin, die auch sehr überspitzt sozusagen fast vielleicht märchenfigurenhaft dargestellt wird, zu erwehren. Genau.
Ja, ich denke, man kann sagen, dass die Figuren und Charakter sind vielfältiger als im originalen Buch. Und was findest du wichtig in einer Verarbeitung des eines klassischen Buchs?
Ja, ich glaube, ich finde es vor allem super spannend, dass diese Figuren, also sehr einfach gesprochen, sozusagen aus der Zweidimensionalität des Buches auf die Bühne in eine Dreidimensionalität kommen, was natürlich auch bedeutet, welche Tiefe können diese Figuren noch miteinander haben, also welche Persönlichkeiten stecken eigentlich dahinter, welche Beziehungen haben die zueinander, natürlich auch, also wie stellt man die verschiedenen Aspekte der Geschichte oder auch die verschiedenen Zustände der Figuren dar, die in den drei Räumern in unserer Fassung auch sehr weit reichen, also von einfach einer sehr ehrlichen Trauer darüber, zum Beispiel die Eltern verloren zu haben und jetzt alleine zu sein, zu einer sehr mutigen Figur, die alles in die Hand nimmt. Ja, ich glaube, das finde ich sehr spannend, diese Figuren, Ausgestaltung und Beziehung auf der Bühne zueinander, die natürlich total verschiedene Mittel nutzen kann. Also über Text, aber natürlich auch zu körperlichem Verhalten zueinander. Genau.
Ja, und neben diesem Stück für Kinder haben wir auch ein Stück Theater, die vermutlich für Jugendliche und Erwachsene abzielt. Also dieses Sex. Und wie ist dieses Thema hergekommen?
Genau, Sex sind wir auch gerade noch in den Proben, ja. Auch noch zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Wie das Thema entstanden ist, ich glaube, vielleicht aus der Perspektive, dass jetzt wie viele Jahre nochmal, 2,5 Jahre Pandemie, glaube ich, hinter uns liegen und auch eine große Zeit vielleicht der körperlichen Distanz und es dann ja auch so ganz interessante Beobachtungen gibt, dass oder Statistiken, dass auch in Deutschland Menschen eigentlich immer weniger Sex haben und auch gerade Jugendliche immer weniger Sex haben. Und wir dachten, vielleicht ist es da gerade interessant, einen Abend eben über körperliche Nähe und über körperliche Begegnungen oder eben auch nicht über körperliche Nähe zu machen. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum man dieses Thema gesetzt hat. Und dann ist die Popmusik natürlich voll von Songs über Sex. Also genau, man muss fast die Popsongs suchen, die nicht sich mit Sexualität beschäftigen. Und dann interessieren uns natürlich da vor allen Dingen oder was ich wahnsinnig spannend finde, ist natürlich an Popmusik dieser Moment von Performance. Also dass sobald die Musik beginnt, kann man eine Rolle annehmen, kann irgendwie sich vielleicht auch in verschiedenen Rollenbildern oder Vorstellungen von Sexualität ausprobieren. Das passiert natürlich, wenn PopmusikerInnen ihre Popsongs performen. Also ganz berühmte Beispiele sind da natürlich irgendwie Madonna oder Prince, die da auch natürlich irgendwie gesellschaftlich eine wichtige Rolle hatten in dem Umgang oder vielleicht auch in der Enttabuisierung von Sexualität. Genau, also ich würde sagen, das ist vielleicht was, also dieser Performance-Aspekt, da liegt was in der Popmusik und natürlich auch Rollenbilder, die wahnsinnig viel im Pop verhandelt werden. Also wie wird über Sexualität gesprochen? Was ist da auch eine dominante Themensetzung? Wie da eine Männlichkeit konstruiert wird? Wie wird eine Weiblichkeit im Pop konstruiert? Und welche Vorstellungen von Sexualität werden da natürlich auch immer dann in einem Mainstream mitverhandelt? Das finde ich sind wahnsinnig spannende Themen. Wie genau das szenisch aussieht, daran arbeiten wir eigentlich gerade. Also es wird wahrscheinlich so eine Art 90er-Jahre-Talkshow-Setting geben, einen großen roten Mund, vielleicht ein bisschen wie bei dem Rolling Stones Logo, aus dem dann eine Zunge kommt, die vielleicht genau so ein bisschen an den Phallus erinnert. Und auf diesem Laufsteg wird dann sicherlich auch werden Popsongs performt und gerade über diesen Performance-Aspekt nachgedacht. Genau, und daran arbeiten wir eben gerade, wie das szenisch spannend aussehen kann. Wir haben, genau, was vielleicht auch ganz spannend ist, wir arbeiten mit einem musikalischen Leiter, Jörg Wockenfuß, also inszenieren, die Inszenierung übernimmt Dominik Günther, unser Oberspielleiter, die musikalische Leitung hat Jörg Wockenfuß und gerade arbeitet er sehr viel auch an A Cappella-Varianten dieser Popsongs, die ja eigentlich sehr elektronisch produziert sind und ich glaube, da wird es auf alle Fälle einen Verlauf im Abend geben von stärkeren A Cappella-Versionen, auch so mehrstimmigen Arrangements, zum Beispiel Bad Guy von Billie Eilish, fünfstimmig, ist schon auf alle Fälle eines meiner Highlights. Zu dann immer stärker elektronisch produzierter Musik.
Wie habt ihr die Musik ausgewählt?
Die Musik, ja, das ist genau eigentlich so ein Mix aus tatsächlich dann Songs, die wir in der Popgeschichte wichtig fanden. Also genau, das sind dann eben so Größen wie Madonna und Prince, wo wir das Gefühl hatten, okay, die müssen auf alle Fälle dabei sein. Aber haben natürlich auch geguckt, okay, welche sind vielleicht KünstlerInnen, die aktuell auch dann ein anderes Bild von Sexualität zeichnen, so wie eben zum Beispiel Peaches, genau, eine, würde ich sagen, experimentellere Popmusikerin, dass man da versucht, zum einen, ich würde jetzt sagen, mit den Klischees von Rollenbildern und Sexualität umzugehen und dann aber auch zu gucken, okay, was gibt's da vielleicht auch für Zwischenräume, in denen man operieren kann und dass man da ein Gleichgewicht vielleicht findet. Aber erstmal ist der Abend, würde ich sagen, eine Auseinandersetzung mit Mainstream-Pop. Also es sind alle Knaller dabei.
Ja, und wir haben auch ein drittes Stück, also von Wert des Liberkes Weckles. Und dieses Stück ist von Walter Jens inspiriert und geht es um Demenz. Und wie ist dieses Thema ins Licht gekommen?
Ich kann auch genau gerne gleich weitersprechen. Also das ist ein Thema, was uns natürlich immer stärker betrifft, also als Gesellschaft, aber natürlich auch persönlich. Also bei uns am Haus gibt es natürlich auch, genau wie überall, wahnsinnig viele MitarbeiterInnen, die Angehörige mit Demenz haben. Man merkt genau, die Gesellschaft wird immer älter und damit werden auch entsprechende Krankheiten wie Demenz, Alzheimer ein größeres Thema. Und in Tübingen gibt es natürlich die ganz interessante Geschichte von Walter Jens, dem Altphilologen und Mitbegründer der Rhetorik, also einem wirklich irgendwie strahlenden Intellektuellen und wichtigen Figur in dieser Stadtgesellschaft, der ja die letzten 10 Jahre seines Lebens an Demenz erkrankt ist. Und dieser Fall ist insofern auch besonders spannend, natürlich zum einen, weil so ein großer Geist seinen Geist verliert natürlich und ein anderer wird. Und dann aber auch die Frage nach dem Umgang damit, also oder der Frage nach, wann ist ein Leben vielleicht ein lebenswertes Leben, die sich bei Walter Jens vielleicht nochmal besonders stellt, weil Walter Jens eigentlich im Zustand vor seiner Demenz wollte, dass Sterbehilfe in Anspruch genommen wird. Also er konnte sich eigentlich ein Leben mit Demenz nicht vorstellen. Seine Frau Inge Jens hat dann aber entschieden, oder ich meine, sie war dann am Ende halt die nächste Bezugsperson und hat diesen assistierten Suizid aber eben nicht durchgeführt und wurde dafür in der Stadtgesellschaft auch sehr angegriffen. Und von ihr gibt es dann aber dieses sehr berühmte Zitat, was lebt, will leben. Sie hat gesagt, er ist vielleicht ein anderer. Also es gibt dann von Walter Jentsch so berühmte Geschichten, dass er eigentlich am glücklichsten war, wenn er mit Tieren war, wenn er auf dem Hof war und dann eben auch ein Leberkäsweckle gegessen hat. Und sie hat gesagt, ja, er ist vielleicht jetzt nicht mehr dieser strahlende Intellektuelle, der große Geist, der er vorher war, er ist ein anderer, aber er ist vielleicht nicht weniger glücklich. Das ist natürlich eine große Frage. Also am Ende ist es die große Frage, was macht den Menschen aus? Was ist vielleicht auch dieses Ich-Gefühl, was es vielleicht gibt? Und ist es der Geist oder was ist es? Und wie will man als Gesellschaft, aber dann natürlich auch im Individuellen damit umgehen? Und dazu hat ein Autor, Jörn Klare, der schon lange eben auch in Kontakt mit Inge Jentsch war und Interviews mit ihr schon über einen sehr langen Zeitraum geführt und unter anderem auf Grundlage dieser Interviews dann dieses Stück fürs LTT geschrieben, was jetzt auch tatsächlich dann am 3. Dezember Uraufführung hat. Also der Text wird genau dann das erste Mal auch vom LTT inszeniert.
Ganz genau. Und der Text ist jetzt, also ist jetzt keine reine Nacherzählung dieses Falls Walter Jentsch, ist auch kein reines Drama, sondern dieser Text nimmt schon, also nimmt einen Ausgang bei dieser Walter Jentsch Geschichte, um generell über das Phänomen Demenz nachzudenken. Eben genau, was heißt denn das eigentlich für uns als Individuum, wenn unsere Erinnerungen verschwinden? Und er tut das durchaus auch auf eine sehr spielerische Art und Weise. Also ist jetzt mit Sicherheit kein unglaublich tragischer Feel-Bad-Stoff.
Ja, und genau das war meine Frage. Also habt ihr schon Perspektive von Patienten mit Demenz geholt haben? Also aus meiner Erfahrung hat oft die Menschen mit solchen Erkrankungen andere Perspektive als wir. Deshalb wäre es interessant, dass dieses Stück aus Interviews mit Jentsch entwickelt ist. Ja, und interessiere ich mich auch über das Thema Selbstmord. Also er hatte schon dieses Gedanken, dass falls er an Demenz leidet, dann wolle er lieber sterben. Und wir leben in einer Gesellschaft, dass Selbstmord und selbstbestimmtes Sterben ein Recht für uns sind. Und wie findet ihr über, also dieses Gedanken über Selbstmord und typischerweise mit von diesen Personen, also die Patienten mit solchen Krankheiten?
Also ich weiß gar nicht, ob der Text sich jetzt so genau die ethische Frage stellt, ne? Die ethische Frage nach dem selbstbestimmten Sterben oder was heißt in diesem Kontext das selbstbestimmte Sterben, das ist jetzt, glaube ich, weniger Stoff dieses Textes oder dieses Stückes, dass sich dann doch mehr wirklich mit diesem Phänomen Demenz beschäftigt. Ist natürlich eine wahnsinnig schwierige, knifflige Frage, ne? Und klar, natürlich bringt dieser Fall Walter Jentsch die eigentlich natürlich erstmal sehr stark wirklich in den Vordergrund. Aber ich glaube, das ist, ne, also das ist jetzt keine Frage, die wir, glaube ich, mit diesem Stück beantworten wollen. Ne? Das würden wir auch für uns nicht in Anspruch nehmen oder uns anmaßen, das zu können.
Ja, und es gibt auch mehr Stücke, die nicht unbedingt Premiere sind, zum Beispiel auch Orlando, und könnt ihr etwas davon erzählen?
Ja, sehr gerne, genau. Das habe ich betreut, Orlando. Und damit hatten wir Premiere eben an diesem besagten Eröffnungswochenende mit Ökozid und Orlando. Damit haben wir eigentlich diese Spielzeit eröffnet. Und genau, wenn Ökozid, so wie Tom vorhin beschrieben hat, eigentlich ja in die Zukunft blickt, dann ist Orlando vielleicht stärker eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Also Orlando ist ja der berühmteste Roman von Virginia Woolf, würde ich jetzt sagen. 1928 eben erschienen, und es geht um den Zeitreisenden oder eben die Zeitreisende Orlando, die Protagonistin, den Protagonisten des Romans. Und wir begleiten Orlando eigentlich über 400 Jahre europäischer Kulturgeschichte. Also der Roman startet im elisabethanischen Zeitalter, so in den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts. Also wir befinden uns da so am Hof Königin Elisabeths, lernen ihn als jungen Adligen kennen. Und dann lebt Orlando in diesen 400 Jahren eigentlich irrsinnig viele Leben. Und ich würde sagen, das ist auch eins, also dieser Roman ist wahnsinnig vielschichtig und ich empfehle unbedingt die Lektüre, weil er wirklich ja, sehr, sehr lesenswert ist. Und ich, genau, Orlando hat eben das Privileg, sehr viele Leben zu leben und ich glaube, darum geht es vielleicht auch. Also ich glaube, dieser Roman ist eigentlich so eine Liebeserklärung an das Leben in all seinen Möglichkeiten, von denen Orlando eben sehr viele leben kann, weil Orlando eben, genau, junger Adliger ist. Dann verliebt er sich in eine russische Prinzessin. Ihm wird das Herz gebrochen. Eigentlich will er Schriftsteller werden, geht dann aber als Botschafter im Dienst der englischen Krone nach Konstantinopel und er war dann da, eben 30-jährig, und das ist natürlich auch das, was den Roman berühmt gemacht hat. Er wacht dann nach einem langen Fest, einem politischen Aufstand, nach einer siebentägigen Trance als Frau. Und er lebt dann natürlich als Frau. Erstmal für Orlando ist das sehr selbstverständlich. Also Orlando ist erstmal gar nicht verwundert über diese körperliche ja, eigentlich fundamentale Veränderung. Aber merkt dann natürlich, sobald sie dann in die englische Gesellschaft zurückkehrt, was sie doch alles nicht mehr kann, was sie alles nicht mehr darf. Also ihr wird dann natürlich ihr Eigentum aberkannt, obwohl sie vorher als Adliger zahlreiche Ländereien besessen hat, weil man als Frau eben kein Eigentum mehr besitzen darf. Sie erhält Zugang zu den Zirkeln der großen Schriftsteller, aber merkt natürlich, eigentlich darf sie irgendwie nur Kaffee und Zucker anreichen und zu mehr ist sie da eigentlich nicht gebeten. Und es ist natürlich ein fundamentaler Perspektivwechsel, der da stattfindet, wo man merkt so, oh, wie ich mich als Mann verhalten habe, hat auch bestimmte Konsequenzen, was ich jetzt als Frau eben tun kann, darf, wie ich schreiben darf, was ich denken darf. Genau. Und eben, ich glaube, genau diese vielen Leben oder auch diese vielen Ichs, aus denen Orlando zusammengesetzt ist, wie es bei Virginia Woolf heißt, ist halt eben genau eigentlich das große Thema des Romans. Was macht eine Persönlichkeit aus? Was macht Leben aus? Genau, das sind die Fragen, die da verhandelt werden. Und was ich an der Inszenierung halt besonders schön finde, weil das ist natürlich, die Frage ist natürlich, wie bringt man diese 400 Jahre europäischer Kulturgeschichte auf die Bühne? Wie macht man das? Und das führt vielleicht eigentlich zu so einer Atemlosigkeit und ja, Dichte, vielleicht auch möglichst viele Stationen zu erzählen. Und was unsere Regisseurin Annette Müller gemacht hat, ist eigentlich so eine, ich würde sagen, eine radikale Entschleunigung. Also wir erzählen schon diese Zeitreise, auch in ihren unterschiedlichen Stationen, das wollten wir unbedingt abbilden, aber sie erzählt diesen Abend halt eigentlich in Tableaus. Also die Bewegungen sind wahnsinnig reduziert, wir haben 5 SpielerInnen in einem leeren Raum, eigentlich nur auf so einer weißen Fläche, und die stellen sich dann eigentlich in unterschiedlichen Formationen zueinander und setzen wahnsinnig reduzierte Gesten eben ein, und diese Gesten erzählen dann eben hoffentlich davon, von Machtbeziehung zueinander oder welche Geste performt Männlichkeit, welche Geste performt Weiblichkeit. Und ich finde, genau, es ist eine sehr entschleunigende Art zu erzählen und ermöglicht natürlich irgendwie auch eine andere Zeiterfahrung, während man da im Theater sitzt.
Ja, jetzt haben wir hier von ganz vielen tollen Stücken gehört mit verschiedenen Thematiken für verschiedene Altersgruppen. Manche laufen schon, manche laufen erst an im Laufe vom November oder Dezember. Vielleicht nochmal ganz allgemein die Frage, wie geht ihr denn vor, wenn ihr jetzt wisst, die neue Spielzeit steht an, bei der Auswahl der Stücke? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gibt ja eigentlich, also eigentlich gibt es so 2 verschiedene Vorgehensweise. Manche Häuser arbeiten mit Spielzeitmotti, ne? Die stellen sich die Frage, gibt es irgendein Überthema, das uns jetzt interessiert, dieses Jahr, das uns ganz besonders interessiert? Und dann schaut man irgendwie, was würde denn dazu passen? Was kann man denn dafür spielen? Ne? Was kann man spielen, um dieses Thema zu verhandeln? Wir haben, glaube ich, mal das Gefühl, dass uns das eher einschränkt ein bisschen, auch unsere Fantasie natürlich einschränkt. Wir gehen, glaube ich, sehr viel stärker einfach wirklich erstmal davon, also von Texten aus, also welche Stücke interessieren uns, welche Stücke finden wir spannend, oder eben klar, ne, von vielen verschiedenen Themen, die irgendwie Baustellen sind, die wir irgendwie relevant halten. Naja, gut, und wie läuft das, ne? Irgendwann merkt man, naja, jetzt steht langsam diese Planung an, jetzt geht es darum, dass man stärker in den Dialog über so einen Spielplan tritt, in der Dramaturgie, Dann haben wir Spielplansitzungen, in denen wir genau irgendwie diskutieren und nach aussieben, erste Entwürfe machen. Es ist natürlich ein sehr komplexes Gefüge, so ein Spielplan. Man möchte unterschiedliche Positionen abdecken und so weiter. Ein Klassiker, genauso eben wie meinetwegen eine Uraufführung. Und klar, es ist also ein komplexes Gefüge, das dann doch in mehreren Sitzungen, in relativ vielen Sitzungen eigentlich nach und nach dialogisch entsteht. Man liest viel, man steckt vor, man verwirft. Genau, bis letztendlich so ein Spielplan steht.
Und wie sieht das Ganze rechtlich aus? Also ihr habt ja jetzt auch viele Stücke, wie zum Beispiel hier, haben wir ja gerade über Orlando geredet, nach dem Roman von Virginia Woolf, wenn man dann sagt, wir möchten da jetzt was draus machen, wie sieht es dann aus, wo fragt man dann an?
Dann kontaktiert man die Verlage. Also das ist dann immer ein bisschen unterschiedlich, genau, wen man anspricht. Wenn wir Theaterstücke machen, dann ist das immer relativ einfach, weil dann genau ruft man einfach beim Surkamp Verlag an oder beim Fischer Verlag oder schreibt eine E-Mail und fragt, ob es jetzt möglich ist, dieses oder jenes Stück zu machen. Und in der Regel freuen sich die Verlage dann und sagen, ja, kein Problem. Es gibt da aber dann natürlich ein bisschen anders gelagerte Fälle. Also genau, Romane sind ein bisschen schwieriger, weil da oft die Lizenzen nicht so klar sind. Also weil auch gerade wenn wir AutorInnen haben, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum sind, sondern südamerikanische AutorInnen zum Beispiel, dann haben die oft, oder genau aus den USA, dann gibt es oft eine Agentur in Europa, die die Rechte vertritt. Also diese Spielzeit ist ein Beispiel vielleicht. Miranda July, der erste fiese Typ. Genau, da muss man dann sich ein bisschen durch die Verlage telefonieren, um erstmal rauszufinden, wo liegen diese Rechte. Dann ist klar, die liegen in New York und die vertritt dann eine Agentur in London. Und dann setzt man sich halt mit dieser Agentur in London in Verbindung und dann fragen die meistens ein Exposé an. Also man muss dann meistens so eine DIN A4-Seite schreiben mit, was hat man mit dem Stoff vor, wie will man das besetzen, wie stellt man sich auch so eine Fassung dann vielleicht vor. Und dann schreibt man diese DIN A4-Seite und gibt sie an den Verlag und dann leitet der Verlag das an die jeweiligen AutorInnen weiter und sagt dann hoffentlich, genau, Frau July freut sich, wenn wir den Roman machen. Es passiert aber auch, dass sie sagen, ah ja, die Autorin findet, der Roman ist missverstanden worden, sie würde da gerne nochmal ins Gespräch gehen. Ist mir auch schon passiert tatsächlich. Also da muss man immer genügend Zeit einplanen, bevor man den Spielplan veröffentlicht, dass man auf alle Fälle rechtlich auf der sicheren Seite ist.
Und dann ist bestimmt auch ein wichtiger Aspekt beim Erstellen des Spielplans, ihr habt ja schon gesagt, dass man einen Mix hat aus Klassischem und Modernem oder auch, wie sieht es denn da aus mit einerseits vielleicht dieses Aktuelle und auf der anderen Seite vielleicht auch eher dieses Unterhaltende, dass man einen Mix hat aus Relevanz und Unterhaltung sozusagen. Ist das auch ein Aspekt, oder?
Ja. Absolut, das spielt total eine Rolle und natürlich braucht niemand langweiliges Theater. Ne? Also natürlich ist es ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, ne? Dass wir dann doch irgendwie unterhaltsames, spannendes, sinnliches Theater machen.
Genau, also nur vielleicht noch als Ergänzung, aber genau, wenn du sagst, Unterhaltungsstoffe, Klassiker, Modernes, für uns natürlich mittlerweile auch eine Frage, wie viele männliche AutorInnen spielen wir, wie viele weibliche. Und dann ist auch noch eine ganz wichtige Frage, sind da auch spannende Rollen für unsere SchauspielerInnen drin? Also dann kommt die Frage nach Ensemble, also wie können wir besetzen? Wir haben so und so viele Männer, so und so viele Frauen im Ensemble. Geht es auf mit diesen Stoffen? Das ist dann eigentlich das, würde ich sagen, wahrscheinlich in diesem Prozess so einer der späteren Schritte, aber natürlich ein ganz wichtiger.
Ganz genau, ne? Zum Spielplan gehört dann letztendlich natürlich auch so etwas wie Regieposition. Wir sollten was inszenieren, dass wir dann, das sind noch so weitere Schritte, die anstehen, bis dann komplett so eine Spielzeit steht.
Findet ihr, dass Theater gesellschaftskritisch sein soll?
Absolut.
Na klar. Ja, also ich glaube, dass es schon eben ein wichtiger Ort ist, wo man natürlich vielleicht darüber, dass man bestimmte Themen nochmal auf einer anderen Ebene verhandeln kann, auch dass man Geschichten erzählt, dass man Empathie fördern kann. Natürlich glaube ich schon, dass da Theater auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion hoffentlich erfüllt.
Ja, und welche Rolle spielt Theater in der heutigen Zeit?
Naja, also da können wir jetzt natürlich sehr weit ausholen. Das ist natürlich eine ausufernde Frage. Aber was natürlich schon spannend ist, ich glaube, das hat man ja vielleicht auch so, ne, im Rahmen der Corona-Krise nochmal gesehen, dass doch ne, als auf einmal alle Leute bei Netflix unterwegs waren und so weiter, dass also schon ne, in einer Gesellschaft, vielleicht auch in Krisenzeiten, aber auch generell ein unglaubliches Bedürfnis besteht, sich Geschichten zu erzählen, sich über Geschichten selbst zu vergewissern, sich über die Welt zu verständigen, auszutauschen, in Diskurs zu treten, über Geschichten. Und ich glaube natürlich, klar, das Theater ist ein Ort, wo genau das stattfinden kann, ne, an dem man Geschichten erzählt, in dem man Themen verhandelt, ne, in der eine Gesellschaft sich selbst verhandelt, was glaube ich eben, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen auf die Corona-Krise, was natürlich der große Vorteil ist, ist es eben schon auch, dass es ein Ort ist, ne, an dem man wirklich leiblich zusammenkommt. Ne, ein Ort, der wirklich eine Gemeinschaft stiftet. Ne, vorne auf der Bühne stehen SpielerInnen, es sitzen reale Menschen im Publikum zusammen. Also es ist ein Ort, an dem man wirklich zusammenkommt und gemeinschaftlich sich ne, über die Welt letztendlich vergewissert.
Ja, was, wo liegt dann der Unterschied zwischen einem Kino und einem Theater?
Na. Also ein Aspekt, glaube ich, habe ich eben schon genannt. Also es ist schon, glaube ich, nochmal ein anderer, also ein viel kommunikativerer Prozess. Ein Film läuft auch ohne Menschen ab. Ne? Also es gibt eigentlich keine Kommunikation zwischen dem, was da vorne auf der Leinwand passiert und dem Publikum. Das ist zum Beispiel im Theater anders. Ne? Ein Publikum reagiert und SpielerInnen auf der Bühne reagieren ja ganz genauso. Ne? Es entsteht eine viel stärkere Kommunikation, eine kommunikativere Ebene. Das ist mit Sicherheit ein Hauptaspekt.
Was ich natürlich spannend finde am Theater ist, dass man auch ein bisschen regionaler agieren kann als ein Film. Also ich gehe auch wahnsinnig gerne ins Kino. Ich bin sehr begeisterte Kinogängerin. Aber am Theater mag ich natürlich, dass wir, wenn wir sagen, wir machen auch Theater als Landestheater, machen wir natürlich Theater für Tübingen, aber wir machen auch Theater für eine Region. Und dass wir natürlich da auch auf eine bestimmte Art natürlich auch versuchen zu antizipieren, was interessiert denn vielleicht die Menschen hier in der Region? Und ich glaube, da hat das Kino eine ganz andere Funktion, weil die mir Lebenswelten eben auch aus ganz anderen Teilen der Welt, Ästhetiken aus ganz anderen Teilen der Welt zeigen kann, was toll ist. Und wir können aber eben sagen, okay, was sind vielleicht wichtige Themen für die Stadtgesellschaft? Also ist eben Walter Jens und die Auseinandersetzung damit vielleicht auch was, was hier in Tübingen Menschen interessiert, aber in Greifswald kennt niemand Walter Jens zum Beispiel, wo man anders anknüpfen kann oder natürlich als Landestheater fragen wir uns auch, weil das, wenn du nach gesellschaftlicher Funktion fragst, ist natürlich eine Frage, wie wir mit diesen ganzen kleineren Orten umgehen, wo wir auch Theater spielen. Also in Nürtingen oder wenn man nach Ravensburg fährt oder wo man halt eben nicht direkt jetzt für eine Stadt produziert, sondern ja auf Gastspiel hingeht. Aber wie kann man da die Leute vielleicht auch stärker einbinden? Also gibt es eine Möglichkeit, dass wir eben jetzt zum Beispiel bei Ökozid ist ein Teil eben, dass Fridays for Future AktivistInnen auch Teil der Inszenierung sind. Kann man da mit lokalen Ortsgruppen zusammenarbeiten zum Beispiel? Oder kann man eben auf der Schwäbischen Alb auch mit den Leuten Theater machen, damit die überhaupt auch eine Erfahrung und einen Bezug vielleicht zu einer Kunstform bekommen, zu der sie vielleicht vorher gar keinen Bezug hatten? Und da würde ich sagen, das ist für mich auch irgendwie was total Reizvolles am Theater, im Gegensatz zum Kino, dass man eben lokal agieren kann.
Habt ihr vielleicht irgendwie so eine, muss gar nicht realistisch sein, irgendeine Prognose für die Zukunft? Wie könnte Theater vielleicht in Zukunft sich noch weiterentwickeln? Oder wie tut es das vielleicht auch schon? Kann man ja auch vielleicht.
Also eine Prognose gibt es ja in Revolution, in einem Stück, was letzte Spielzeit lief, eine Zukunftsvision, die so 20 Jahre in die Zukunft ging. Und da gab es einen Text von einem Schauspieler, der am Anfang vors Publikum tritt und sagt, so liebes Publikum, hier, wir haben eine Kooperation mit dem Cyber Valley und was wir jetzt alles Tolles machen können. Es gibt Sensoren in den Sesseln, es gibt Kameras, die ihre Augenbewegungen aufnehmen. Wir messen ihren Puls, ob sie erregt sind, wenn sie hier bestimmte Szenen sehen, was sie entertaint, was sie nicht entertaint. Natürlich ist das eine Vorstellung, dass man auch Theaterbesuche stärker individualisieren kann. Dann ist natürlich Theater im digitalen Raum ist auch ein riesiges Thema. Also wie kann man den digitalen Raum auch künstlerisch interessant nutzen einfach, ne? Also als Erweiterung des analogen Raums sozusagen. Und ästhetisch habe ich ja fast ein bisschen das Gefühl, dass es wieder eher zu Geschichten zurückgeht. Also jetzt so auf kürzere Perspektive, langfristig wage ich eigentlich gerade gar keine Prognose, aber dass nachdem es ja eigentlich seit den 90ern viel sogenannte Diskursflächen dann gab, also wo man gar nicht mehr über Figuren erzählt, sondern sich eher Stimmen vielleicht über ein bestimmtes Thema im Raum sind, würde ich sagen, und bestimmte Themen verhandeln, habe ich das Gefühl, eigentlich gibt es auch bei den zeitgenössischen AutorInnen wieder stärker eine Bewegung zurück, gerade zu Figuren und Geschichten. Und na klar wechselt sich das wahrscheinlich einfach in der Geschichte des Theaters auch immer ein bisschen ab, dass man zum einen geht und dann wieder zum anderen geht und natürlich ganz viele Sachen parallel stattfinden, aber das ist vielleicht jetzt für die nähere Zukunft, dass ich das Gefühl habe, es gibt offensichtlich ein Bedürfnis, sowohl Figuren und Geschichten zu schreiben, als auch das zu erleben.
Und jenseits des Ästhetischen ist natürlich schon nochmal eine ganz große Baustelle Theater und Nachhaltigkeit. Theater, Zeichen der Klimakatastrophe, Theater ist erstmal natürlich Verschwendung. Wie kann man aber Prozesse auf der Bühne, hinter der Bühne nachhaltiger gestalten? Das ist natürlich eine ganz große Frage. Das ist auch eine ganz große Baustelle momentan bei uns.
Und ich glaube, man kann auch immer die Frage nach der Interaktion und sozusagen dem Feedback, die sowieso im Theater stattfindet, aufgreifen und erweitern. Also vielleicht auch im Kinder- und Jugendtheater nochmal ganz besonders. Da merkt man natürlich diese Interaktion und da sowieso immer, aber da arbeiten wir auch in vielen Stücken tatsächlich innerhalb der Inszenierung mit Interaktion, also dass die Kinder und Jugendlichen sich auch zum Beispiel positionieren im Raum und solche Geschichten. Und ich glaube, vielleicht auch ein weiteres Thema, an dem wir jetzt vielleicht auch noch in den Anfängen sind, ist die Frage eben, also wie können wir mit verschiedensten Menschen in Kontakt sein oder ins Theater einladen, also ganz heruntergebrochen, so auf die Frage der Barrierefreiheit zum Beispiel. Also wie können wir auch auf unterschiedlichste Bedürfnisse eingehen und ja, natürlich immer diesen Anspruch verfolgen, so ein Theater für alle Menschen zu sein. Also erste Anfänge sind zum Beispiel, dass wir für ausgewählte Inszenierungen Einführungen in einfacher Sprache anbieten, um da einfach nochmal miteinander so ins Gespräch zu kommen.
Das ist doch eigentlich ein schönes Motto, auch für die Zukunft, da ein Theater für alle zu sein und auch Stichwort Nachhaltigkeit, weil das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, ob ihr persönlich irgendwelche Wünsche, Anliegen an die Zukunft des Theaters habt sozusagen, das wären dann schon Punkte, oder?
Absolut, absolut. Also ich glaube, alles, was wir jetzt genannt haben, ne, sind definitiv auch Anliegen, auch eigene Anliegen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, so dieser Wunsch nach Theater als Kommunikationsraum und als Erlebnisraum und als gemeinschaftlicher Raum.
Genau, diese Form der Gemeinschaft, glaube ich, ist doch etwas, was so ein bisschen natürlich auch in Corona-Zeiten in Gefahr geraten ist. Also auch da nochmal, glaube ich schon, dass das Theater wirklich die Möglichkeit bietet, ne, also real Gemeinschaft zu stiften. Das wäre mit Sicherheit ein ganz großer Wunsch auch, ja.
Ja, umso glücklicher sind wir, dass es natürlich jetzt wieder losgeht. Und mit diesen Worten bedanken wir uns bei euch ganz herzlich, dass ihr da wart, dass ihr so viel schon verraten habt über die Stücke und hoffentlich unsere HörerInnen auch gespannt gemacht habt. Also nochmal die Bitte, geht ins Theater, es lohnt sich. Es gibt die nächsten Wochen und Monate immer wieder schöne Premieren und natürlich auch Stücke, die schon länger laufen, die es sich lohnt anzusehen. Ja, mit diesen Worten bedanken wir uns, dass war das Lokalmagazin. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Ausgehen, ein restliches schönes Wochenende und sehen uns dann das nächste Mal am Montag. Bis dann. Tschüss.